Punkt 12, der Kurier bei NDR 2 mit André Schünke.
Ihnen einen schönen guten Tag. US-Präsident Obama spricht sich in Hiroshima für Welt ohne Atomwaffen aus. G7-Staaten wollen globalen Kampf gegen Armut stärken. Europäische Union plant offenbar Drohnenüberwachung an ihrer Seegrenze. Das Wetter. Wolken und Sonne, später in Südniedersachsen stellenweise ein paar Schauer oder auch Gewitter bei 16 bis 22 Grad.
Die Welt um 12. Der NDR 2 Kurier.
Those who died, they are like us.
Die gestorben sind, sind wie wir. Ich glaube, ganz normale Menschen verstehen das. Sie wollen nicht mehr Krieg. Sie hätten es lieber, wenn die Wunder der Wissenschaft sich darauf konzentrieren, das Leben zu verbessern und nicht es auszulöschen. Wenn Nationen, wenn Anführer das immer bedenken, dann ist die Lektion von Hiroshima gelernt. US-Präsident Obama war das vor einer knappen Stunde in Hiroshima. Als erster US-Präsident hat er die Stadt besucht, die im August 1945 von einer amerikanischen Atombombe komplett zerstört wurde. Von den 350.000 Bewohnern starben damals auf einen Schlag schätzungsweise mehr als 70.000 Menschen. Ende Dezember 1945 lag die Zahl schon bei 140.000 Toten. An die Folgen gar nicht erst zu denken. Im Anschluss an den G7-Gipfel in Japan hat Obama nun die Gelegenheit für diesen höchst symbolischen Auftritt genutzt. Und vorab hieß es schon, eine eindeutige Entschuldigung im Namen seines Landes werde es nicht geben. Aber Martina Butler für NDR 2 in Hiroshima, was war denn stattdessen Obamas Botschaft?
Obamas Botschaft war, dass man aus der Geschichte lernen soll, dass man sich der gemeinsamen Verantwortung in der Welt stellen soll und für eine atomwaffenfreie Welt eben kämpfen soll und alles dafür tun soll, dieses Ziel zu erreichen. Er hat allerdings auch eingeschränkt, das würde wahrscheinlich in seinem Leben nicht mehr erreicht.
Wie wichtig war den Japanern diese Symbolik, dass Obama als erster US-Präsident nach Hiroshima gekommen ist?
Die Symbolik war ganz, ganz wichtig. Und das kann man vor allem daran sehen, dass eine Geste nach der Rede fast viel mehr sagt als die fast 20-minütige Rede. Da ist nämlich Obama auf Überlebende zugegangen, die ihm eben zugehört haben. Und einer der alten Männer hat angefangen zu weinen, als er mit dem US-Präsident gesprochen hat. Da hat Obama spontan diesen Mann in die Arme genommen. Und man hat gesehen, das waren wirklich versöhnliche Gesten. Und das sind wirklich auch die Botschaften, die sicherlich von dieser Rede und von diesem Besuch hier in Hiroshima übrig bleiben, dass man ganz klar sieht, die beiden Nationen gehen aufeinander zu, Überlebende und der erste amtierende US-Präsident, der nach Hiroshima kommt, gehen so nah aufeinander zu, nehmen sich sogar gegenseitig in den Arm. Das ist etwas, was sicherlich sehr wichtig und sehr bedeutsam ist und was auch bleiben wird von diesem Tag.
Was ist in Hiroshima heute eigentlich noch zu spüren vom Atomangriff vor über 70 Jahren? Welche Rolle spielt das auch noch in den Köpfen der Menschen?
Das ist hier überall präsent, das merkt man. Natürlich ist das eine ganz normale, vibrierende Stadt mit Leuchtreklamen und vollen Straßen, auch nachts noch. Aber gleichzeitig merkt man, sobald man in den Friedenspark geht, wo auch dieser Kuppeldom, das Skelett eines Gebäudes steht, dass es eine Atmosphäre ist, die, ja, ich kann es nicht anders beschreiben, wirklich einen bis ins Mark trifft. Und da wird gar nicht groß auf große Gesten gesetzt. Und man hat, als Obama angekommen ist, ganz genau gemerkt, wie wichtig sein Besuch hier in Hiroshima ist. Es standen nämlich tausende Menschen entlang der Straßen. Und es war eine Atmosphäre, als wenn jemand den Lautstärkeregler genommen hätte und hätte ihn auf ganz leise gestellt. Also wirklich ganz ruhig, ganz leise rund um den Friedenspark. Tausende Menschen, die einfach gespannt waren, die Obama erleben wollten und sich dafür eben auch stundenlang an die Straße gestellt haben. Da merkt man wirklich, wie wichtig dieser Besuch in Hiroshima für die Menschen hier war.
US-Präsident Obama spricht sich für Welt ohne Atomwaffen aus. Martina Butler für NDR 2 in Hiroshima. Herr Obamas Auftritt dort gehörte zwar offiziell nicht mehr zum G7-Gipfel, vermutlich wird er aber trotzdem als das entscheidende Ereignis in den Geschichtsbüchern landen. Denn der Gipfel selbst war deutlich unspannender. Auch wenn Kanzlerin Merkel nochmal die Wichtigkeit des Treffens betont hat.
Also ich bewerte den Gipfel schon als Erfolg, weil es uns gelungen ist, jetzt in den letzten Jahren eine kontinuierliche Arbeitsagenda zu entwickeln. Es bleibt das richtig, was ich immer gesagt habe, eine sehr intensive Gesprächsatmosphäre, wo man auch Weltentwicklungen diskutieren kann.
Eine intensive Atmosphäre zum Diskutieren, also Holger Roman für NDR 2 in Iseshima in Japan. Welche konkreten Ergebnisse hat dann dieses Diskutieren gebracht?
Das konkrete Ergebnis ist eine 23-seitige Abschlusserklärung. Hier sind alle Punkte, die abgearbeitet wurden, sozusagen von den 7 Staats- und Regierungschefs in den vergangenen 24 Stunden aufgelistet. Im Zentrum stehen Maßnahmen zur Ankurbelung der Weltwirtschaft. Dann geht es um Handel. Hier will man das umstrittene TTIP-Abkommen mit den USA voranbringen, möglichst bis Ende des Jahres. Dann geht es um die Flüchtlingsproblematik. Diese wurde vor allem von den Europäern in die Diskussion gebracht. Hier hat man anerkannt, dass es sich um ein globales Problem handelt, was man gemeinsam anbietet. angehen will. Und auch beim Terrorismus will man mehr tun. Man hat einen Aktionsplan beschlossen, um die Finanzierungswege des IS zum Beispiel besser zu unterbinden. Und schließlich geht es um Außenpolitik. Russland und China war ein Thema. Hier hat man sich auf eine gemeinsame Linie verständigt. Die Sanktionen gegen Russland bleiben vorerst aufrechterhalten. Auch Russland wird nicht wieder Teil der G7 werden. Und bei China, da will man auf die maritimen Konflikte in Südpazifik achten.
Der Kanzlerin war ja die Flüchtlingsfrage sehr wichtig. Ist das, was jetzt in der Abschlusserklärung drinsteht, aber mehr als nur ein Lippenbekenntnis?
Naja, wir haben es ja gehört, die Kanzlerin hat zwar gesagt, es sei ein Erfolg gewesen, dieser Gipfel, aber zufrieden kann sie damit nicht sein. Es ist im Grunde ein Lippenbekenntnis. Man sagt, die Flüchtlingskrise ist eine globale Herausforderung, mit der sich alle Länder auch außerhalb Europas beschäftigen müssen, aber konkrete Zusagen sind damit nicht verbunden.
Nun ist es ja immer sehr populär, im Nachhinein zu meckern. Der G7-Gipfel war teuer, der ist völlig überflüssig. Aber wie wichtig sind vielleicht auch diese Bilder von Menschen, die miteinander reden, als Symbolik für die Welt?
Naja, in einer mediengesteuerten Zeit, in der wir leben, da glaube ich, sind Bilder schon wichtig. Denn solange man solche großen Probleme nicht mit einem Knopfdruck lösen kann, da muss man einfach miteinander reden und muss sozusagen Schritt für Schritt vorankommen. Und beim Thema Klima ist es ja tatsächlich gelungen. Im letzten Jahr in Elmau stand es hier auf dem G7 auf der Tagesordnung und man hat es tatsächlich geschafft, sich dann auf dieses 2-Grad-Ziel zu verständigen. Es sind eben viele mehr Länder beteiligt und da eine Einigkeit herbeizuführen, ist eben nicht immer leicht. Und die Kanzlerin sagt, das Spezielle eben an diesen Treffen, das sei die Gesprächsatmosphäre, eben in zwangloser Form, auch mal über Nacht sozusagen beieinander zu sitzen und zu diskutieren, ohne feste Agenda, das ist ein Wert an sich und das muss man ihr sozusagen abnehmen. Auch die Kritiker haben natürlich ihren Punkt. Die sagen, viel geredet, am Ende kommt wenig rum, aber da kann man sich, glaube ich, an anderen Punkten könnte man auch sparen.
Ende des G7-Gipfels in Japan. Holger Roman für NDR 2 in Iseshima. Und jetzt weitere Meldungen im Überblick. Donald Trump hat offenbar die nötigen Stimmen für Nominierung als US-Präsidentschaftskandidat zusammen. Der einzige verbliebene Bewerber der Republikaner bestätigte einen entsprechenden Medienbericht. Danach wollen auf dem Parteitag im Juli 1237 Delegierte für Trump stimmen. Die Präsidentenwahl in den USA findet am 8. November statt. Russland-Staatschef Putin reist heute für 2 Tage nach Griechenland. Im Mittelpunkt der Gespräche mit Ministerpräsident Tsipras steht die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die beiden Länder hatten vergangenes Jahr den Bau einer Gaspipeline durch das Schwarze Meer vereinbart. Zudem sind russische Unternehmen an der Übernahme von griechischen Staatsbetrieben interessiert. Mehr als 20 Verletzte bei Auseinandersetzungen im französischen Flüchtlingslager. Nach Polizeiangaben sind Bewohner des Camps in Calais während der Essensausgabe aufeinander losgegangen. In dem Lager halten sich derzeit noch etwa 4000 Menschen auf. Ende Februar hatten Polizisten damit begonnen, das Lager zu räumen. Wir bleiben bei der Flüchtlingsthematik. Mit Drohnen will die EU angeblich bald ihre Seegrenzen überwachen. Nach Medienberichten sollen für rund 70 Millionen Euro unbemannte Flugzeuge gekauft werden, die dann zum Beispiel im Mittelmeer Schlauchboote mit Flüchtlingen aufspüren sollen. Eine Arbeit, die bisher unter anderem Marinesoldaten der Bundeswehr vom Schiff aus erledigen. Unser Reporter war mit an Bord.
Durchsage auf dem Einsatzgruppenversorger Bonn. Im Operationsraum. Soldaten sitzen vor Bildschirmen, haben Kopfhörer auf. Hier laufen Informationen zusammen. Auf digitalen Seekarten bewegen sich bunte Punkte. Schiffe, Flugzeuge oder Hubschrauber zum Beispiel. Ein Soldat beobachtet das Radarbild. Wenn ein grüner Schatten ein Boot mit Flüchtlingen sein könnte, aktiviert er eine Kamera.
Diese natürlich jetzt gerade in dem Einsatzgebiet, wo wir unterwegs sind, sehr interessant. Weil das teilweise die einzige Möglichkeit ist, tatsächlich genauer schon mal ein Vorausfeld hinzugucken,
sagt Radarmeister Marco S.
Das ist eine leistungsverstärkte Kamera mit Wärmebildgerät, mit einem Laser, Abstandsmesser und so weiter und so weiter.
Wenn die Soldaten Flüchtlinge an Bord vermuten, geben sie die Informationen an die türkischen Behörden weiter. An Bord der Bonn ist ein griechischer und ein türkischer Verbindungsoffizier und ein Vertreter der europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Die türkische Küstenwache bringt Flüchtlinge, die in türkischem Gewässer aufgegriffen worden sind, zurück. Der Kommandeur des NATO-Verbandes in der Ägäis mit derzeit 8 Schiffen ist der deutsche Flottillenadmiral Jörg Klein.
Und es gibt eigentlich keinen Fall, von dem ich berichten kann, in dem keine Reaktion von den Küstenwachen respektive von Frontex gekommen wäre. Das heißt, alle Boote, die wir weitergemeldet haben, deren wurde sich dann tatsächlich auch angenommen.
Zahlen, wie viele Boote die NATO-Schiffe an die Küstenwache gemeldet haben, will Klein nicht nennen. Die Schiffe der NATO operieren vor allem zwischen dem türkischen Festland und den griechischen Inseln Lesbos und Chios. Bislang sind die Schleuser nicht weiter in den Süden ausgewichen. Doch für die NATO ist unklar, welchen Beitrag zum Rückgang hat die NATO-Mission geleistet. Eine wichtige Rolle dürfte spielen, dass die Weiterreise von Griechenland fast unmöglich geworden ist. Die Grenzen Richtung Norden sind dicht. Die NATO bleibt jedoch. Im Juni wird der Einsatzgruppenversorger Bonn mit knapp 200 Personen Besatzung nach Wilhelmshaven zurückkehren. Die Fregatte Karlsruhe löst das Schiff ab.
Flüchtlingseinsatz der Bundeswehr. Wo kommt der Kollege eigentlich her? Christoph Prössl kommt eigentlich aus NDR 2 Berlin.
Der Blick von Anlegern richtet sich heute eindeutig in die USA. Denn dort wird am Nachmittag die US-Notenbankchefin Janet Yellen eine Rede halten. Mit Spannung warten Börsianer auf diese Rede, denn sie hoffen, aufschlussreiche Hinweise zu hören, wann die Notenbank in Amerika die Zinsen weiter anheben könnte. Der DAX pendelt um seinen Schlussstand von gestern bei 10.285 Punkten und der Euro ist leicht gestiegen auf $1.1180. Michael Erhardt, ARD Börsenstudio Frankfurt.
Die NDR 2 Kuriere hören Sie täglich um 12, 17 und 19 Uhr.